HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Ein Tempolimit hilft, Unfälle zu vermeiden, reduziert auch ein bisschen die Treibhausgase.
Deutsche Autobahnen sind ja eigentlich ganz gut ausgebaut. Kann man ja auch mal ein bisschen runterhacken.
Ich selbst komme ja aus Flensburg, bin relativ häufig in Dänemark unterwegs, wo ein Tempolimit von 130 gilt. Und man ist einfach nicht so schweißgebadet, sondern kommt entspannt an.
Es ist sicherer, es ist besser für die Umwelt. Es ist halt nur so ein bisschen das Gefühl von Freiheit und mal Gas geben zu können, was eigentlich irrational dagegen steht.
Ich weiß, das ist in Deutschland so, wie wenn Sie für Männer eine Art amtlich verfügter Potenzminderung durchsetzen würden. Da setzt bei manchen eben der Verstand aus.
Ich habe nicht wirklich Angst, wenn er fährt, es sei denn, es geht an die 300-Kilometer-Marke ran. Dann mache ich mir ein wenig Sorgen.
Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland.
Eine kleine Überlegung. Braucht unser Verstand vielleicht ein Tempolimit, damit das Denken gleichmäßig auf stabilem Niveau schnurrt? Das Zentralorgan für unvoreingenommenen Journalismus, die Bild-Zeitung, hat dazu eine klare Haltung. Nix Tempolimit, schon gar nicht beim Schreiben. Gas geben, den Motor aufheulen lassen und mit höchster Umdrehungszahl ins Thema. So macht sie das jetzt gerade wieder. Ein Tempolimit sei ja irre, mehr noch, weil eine Regierungskommission auf Geschwindigkeitsbegrenzung auch noch höhere Benzinsteuern draufsatteln will, um die deutschen Klimaziele zu erreichen, nennt die Bild-Zeitung diese Überlegungen das Schockpapier, als wäre es ein Thriller von Frederick Forsyth, dessen Weltbestseller ebenso knapp und kurz Der Schakal heißt. Den kennt sicher auch Verkehrsminister Andreas Scheuer. Und daher weiß er, es geht dort um politischen Mord. Und er könnte auch mal selbst ein Opfer werden. Deshalb wohl holte Scheuer nach Lektüre der Bild-Zeitung und des sogenannten Schockpapiers sofort das ganz große Besteck raus. Das sei ja gegen jeden Menschenverstand. Er hat dann auch noch mehr gesagt, aber wir finden vor allem den Menschenverstand sehr reizvoll und herausfordernd. Wird selbiger bewusst abgeschaltet, wenn jemand Tempo 250 fährt? Wie viel Biodiversität braucht eigentlich der Verstand, um zu arbeiten, auch und gerade in der CSU, der Partei unseres Bundesverkehrsministers? Und wächst der Menschenverstand womöglich an seinen Aufgaben? Das sind so ein paar Überlegungen in dieser heutigen Ausgabe des Tags. Und mit unserer Überschrift haben wir sehr gut gelaunt und im vollen Besitz unseres redaktionellen Verstandes auf dem Beifahrersitz der Bild-Zeitung Platz genommen. Bescheuert. Tempolimit und Menschenverstand. So haben wir getitelt. Das Spiel mit dem Namen des Verkehrsministers, dem konnten wir uns einfach nicht entziehen. Dafür werden wir Sie jetzt aber auch nicht in dieser Stunde mit Studien und Gutachten bombardieren. Die können ja, wenn sie von 107 Lungenfachärzten geschrieben werden, bei anderen Koryphäen bösen Reizhusten auslösen. Die Wissenschaft ist sich nämlich auch nicht immer einig. Nein, die Gutachteritis lassen wir hier, aber uns interessiert jetzt als erstes die Mobilität einer Nachricht. Wie kam das Tempolimit überhaupt wieder in die Welt? Dagmar Pepping.
Die Aufregung beginnt am vergangenen Freitag. Ein vertrauliches Papier aus einer Kommission mit dem sperrigen Namen Nationale Plattform Zukunft der Mobilität erreicht Journalisten. Die Experten, darunter Vertreter von Naturschutzverbänden, der Autoindustrie und der EG Metall, sollen der Regierung Vorschläge machen, wie der Klimaschutz im Verkehrssektor verbessert werden kann. Die Liste ist lang. Darunter höhere Steuern auf Benzin und Diesel, eine verpflichtende Quote für Elektroautos und ein generelles Tempolimit auf Autobahnen von 130. In dem Arbeitspapier der 20-köpfigen Expertenrunde heißt es ausdrücklich, dass die Vorschläge einer ersten Orientierung dienen sollten und in keiner Weise mit Vorfestlegungen verbunden seien. Das Bundesverkehrsministerium reagiert dennoch aufgeschreckt. In einer Pressemitteilung spricht das CSU-geführte Ressort von Gedankenspielen einer Arbeitsgruppe, darunter Debattenbeiträge, die weder sozial noch wirtschaftlich zu verantworten seien. Verkehrsminister Andreas Scheuer legt persönlich nach und spricht von Überlegungen, die gegen jeden Menschenverstand gerichtet seien.
Nein zu Tempolimit, nein zu zusätzlichen Belastungen, nein zu zusätzlichen Steuern. Ich will, dass wir die Chancen ergreifen und nicht mit alten Forderungen, die wirklich einen so langen Bart haben, diskutieren.
Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe wirft Scheuer vor, er habe weder die Verkehrssicherheit noch den Klimaschutz im Sinn und plädiert sogar für Tempo 120 auf Autobahnen.
Die Bundeskanzlerin hat versprochen, die Klimaziele für das Jahr 2020, das ist bereits im nächsten Jahr, zu erfüllen. Der Verkehrsbereich hat nicht geliefert.
Beim Unionskoalitionspartner SPD meldet sich zunächst nur Parteivize Ralf Stegner zu Wort, und zwar ungewohnt zurückhaltend. Sollte ein Tempolimit einen nachweisbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten können, müsse man das zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen, so Stegner. Die Kanzlerin will offenbar Tempo rausnehmen aus der Diskussion und lässt ihren Regierungssprecher Steffen Seibert erklären.
Es gibt jetzt noch keine politische Festlegung. Was wir wollen, was wir alle miteinander in der Regierung wollen, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept.
Die Koalition habe vereinbart, bis Ende Februar das weitere Vorgehen mit Blick auf ein Klimaschutzgesetz abzustimmen, ergänzt Seibert. Das SPD-geführte Umweltministerium hält sich beim Reizthema Tempolimit zurück. Man wolle die Kommission in Ruhe arbeiten lassen, heißt es dort. Deren Bericht soll bis Ende März vorliegen. Die Diskussion geht trotzdem weiter. Die FDP ist gegen ein generelles Tempolimit, die AfD auch. Die Linke wiederum ist dafür. Genau wie die Grünen, die von einem Gebot der Vernunft sprechen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung führe nicht nur zu einem geringeren CO2-Ausstoß, sondern auch zu weniger schweren Unfällen, zu einem besseren Verkehrsfluss und damit weniger Staus, betont Cem Özdemir, der Vorsitzende des Bundestagsverkehrsausschusses.
Diese Debatte in Deutschland wird leider sehr irrational geführt. Wir Grünen fordern das seit Jahren, aber wir wissen, dass wir dafür auch keine Mehrheit kriegen.
Verkehrsminister Scheuer tritt wenig später kräftig auf die Bremse. Sein Ministerium sagt kurzerhand ein Treffen der mittlerweile berühmt gewordenen Arbeitsgruppe Klimaschutz im Verkehr ab, das tags drauf am Mittwoch stattfinden sollte. Offizielle Begründung der Terminabsage: die weitere Arbeit aller 6 Arbeitsgruppen der Regierungskommission müsse koordiniert werden.
Also, der Menschenverstand. Den kann man anderen absprechen, wie es Andreas Scheuer tut. Er hat aber auch noch mehr hinzugefügt. Zitat: einige Gedankenspiele einer Kommission mit externen Experten zeigen fehlendes Gespür oder sind pure Absicht. Zitat Ende, leicht gekürzt. Da wenden wir uns jetzt mal vertrauensvoll an einen Literaturkritiker, an Uwe Wittstock. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Gehört so ein Satz zur klassischen literarischen Moderne, deren Experte Sie ja sind?
Nein, das mit Sicherheit nicht. Ich finde eigentlich auch das Interessanteste an den Zitaten, die wir jetzt gehört haben, es kommt ja noch ein drittes hinzu, dass man den Zorn und den Ärger der Bürger vermeiden sollte. Das Interessante ist eigentlich das, was Scheuer nicht sagt in diesen Zitaten. Es geht ja um die Entscheidung, ob ein Tempolimit für den Schutz des Klimas sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass er mit einem Argument kommt. Nämlich mit dem Argument, das sei sinnvoll, weil weniger Abgase, oder das sei nicht weiter wichtig, weil man dadurch keinen großen das Klima nicht weiter schützen kann. Aber er kommt gar nicht damit, sondern er kommt mit purer Polemik. Er sagt, das sei gegen mit den Menschenverstand. Er sagt, Argumente, für die völlig ohne Gespür und mit purer Absicht seien. Wir wollen mal hoffen, dass Experten mit purer Absicht
ihre Gedanken formulieren. Genau. Gibt es denn absichtsloses Schreiben überhaupt? Lassen Sie uns noch mal ganz kurz in der Logik dieses Satzes graben. Kann man ja mal machen. Mhm. Gibt es absichtsloses Denken und ist Schreiben nicht immer pure Absicht?
Naja, es gibt Écriture-Automatique, das war schon ein Versuch, so in dem Beginn der Moderne Dinge einfach aufzuschreiben, ohne zu denken. Aber darum handelt es sich ja hier nicht. Es geht um eine politische Diskussion, sowohl von Experten als auch von Politikern. Und wir wollen mal dringend hoffen, dass die das nicht tun ohne Absichten, sondern dass sie ein Ziel verfolgen. Das ist ja auch völlig richtig so.
Andreas Scheuer sagt in seiner Kritik an den Überlegungen der Regierungskommission, Wir wollen die Bürger von den Chancen der Mobilität begeistern und mitreißen. Mhm. Aber Forderungen, die Zorn und Verärgerung beim Bürger auslösen, die lehne ich, Andreas Scheuer, ab. Ist das jetzt die Sprache der Angst oder der reizvollen literarischen Kontrastbildung?
Naja, also offensichtlich hat er sehr große Angst vor dem Machtverlust, wenn die Wähler denken sollten, Herr Scheuer würde ihnen die Geschwindigkeit ihres Autos beschneiden wollen. Das ist ganz offensichtlich, aber er bringt damit letztlich kein Argument, denn die Leute, die für das Tempolimit sind, verspüren ja auch Zorn und fühlen sich verärgert. Also es ist ja da eine Abwägung notwendig zwischen den beiden Lagern, die Leute, die schnell fahren wollen und die Leute, die das Klima schonen wollen. Herr Scheuer kann das auch ganz anders. Er hat ja inzwischen gesagt, die Klimaschutzwirkung eines Tempolimits seien fast bedeutungslos. Das ist schon fast wieder ein Argument. Mhm. Und er setze auf intelligente Systeme zur Verkehrssteuerung, gerade in rund um die Städte, also dass da eben der Verkehr besser im Fluss gehalten wird. Das ist ein Argument. Aber das, was er der Bild-Zeitung zunächst gesagt hat, es ist eine reine pure Polemik. Und das ist eigentlich so enttäuschend, weil die Demokratie lebt ja nicht vom Streit. Das wird zwar häufig behauptet, das ist nicht so. Sondern die Demokratie lebt von dem guten Argument. Also, dass das bessere Argument sich durchsetzt. Und er nennt in diesen Zitaten, die wir hier genannt haben, überhaupt nicht ein einziges Argument. Und das ist tatsächlich sehr enttäuschend für einen Politiker.
Uwe Wittstock, besten Dank für Ihre Überlegungen zu unserem Tempo, zu unserem Thema Tempolimit und Menschenverstand. Und was hat der Naturwissenschaftler und erste deutsche Professor für Experimentalphysik zu unserem Thema heute zu sagen? Ja, das hat er. Georg Christoph Lichtenberg.
Alles bis auf das Äußerste hinaus zu verfolgen, sodass nicht die geringste, dunkle Idee zurückbleibt. Mit Versuchen, die Mängel daran zu entdecken, sie zu verbessern oder überhaupt zu dieser Absicht etwas Vollkommeneres anzugeben, ist das einzige Mittel, uns den sogenannten gesunden Menschenverstand zu geben, der Hauptendzweck unserer Bemühungen sein sollte. Ohne ihn ist keine wahre Tugend. Er macht allein den großen Schriftsteller.
Das merkt sich unser Bundesverkehrsminister sicher gerne, dass nicht die geringste dunkle Idee zurückbleibt. Vulgo, kein Tempolimit. Er will es doch auch. Und er kann darauf verweisen, wie umstritten es seit 1973 immer schon war. Damals aus schierer Not eingeführt, dann rasch wieder abgestoßen. Tobias Betz mit einer kleinen Chronologie.
So klingt es heute auf Autobahnen. Und so vor über 40 Jahren. 1973, Ölkrise. Hohe Spritpreise, Sonntagsfahrverbot. Und höchstens 100 km/h darf der Tacho zeigen. Sogar auf den Autobahnen. Die damalige sozialliberale Koalition will so 5% Rohöl einsparen. Gleichzeitig sorgt sich der damalige Verkehrsminister von der SPD, Lauritz Lauritzen, dass immer mehr Menschen auf der Straße sterben.
Wir beobachten die Entwicklung der Unfälle und den Ablauf des Verkehrs in diesen Monaten jedoch sehr sorgfältig. Ohne einer endgültigen Entscheidung vorzugreifen, meine ich, wenn es um das menschliche Leben geht, kann es keine Diskussion geben. Dann müssen ökonomische und Gruppeninteressen zurückstehen.
Deshalb will die Bundesregierung das Tempolimit gerne verlängern, möglicherweise langfristig. Der ADAC startet eine Kampagne. Freie Bürger fordern freie Fahrt, steht auf den Aufklebern des Automobilclubs. Auch die Opposition wettert gegen das Limit. Nach 111 Tagen kassiert der Bundesrat das Tempolimit. Stattdessen wird 1974 die Richtgeschwindigkeit eingeführt. Bitte 130 km/h fahren. Eine Empfehlung also. Wer will, darf rasen. Immerhin werden die Sicherheitsgurte eingeführt. Je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Verbrauch. Und desto höher die Umweltbelastung. Mitte der 80er polarisiert die Diskussion über das sogenannte Waldsterben. Viele Bäume gelten als krank, schuld soll das Auto sein. Vor allem die Grünen bringen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen erneut ins Spiel. Für Grünen-Politiker Wolfgang Ehmke ist das die letzte Chance.
Wir stehen in einem Wettlauf mit der Zeit. Der Wald wartet nicht, bis alle Autos mit Katalysatoren ausgestattet sind. Er stirbt heute und morgen und nicht erst ab 1989.
Erneut scheitert eine generelle Einführung eines Tempolimits. Stattdessen steht wieder eine andere Lösung parat, der Katalysator. Jahre später erweisen sich die Prognosen zum Waldsterben übrigens als falsch. Am Thema Tempolimit bleiben die Grünen dran. Immer wieder gibt es dazu Anträge, wie 2007. Der damalige Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Fritz Kuhn, ist sich sicher, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen ist nur noch eine Frage der Zeit.
Das Tempolimit in Deutschland wird kommen, so wie das Rauchverbot in den Gaststätten gekommen ist. Da können Sie sich noch ein Weilchen wehren, aber die Vernunft wird sich an dieser Stelle schlicht und einfach durchsetzen.
Der damalige Bundestagsabgeordnete und heutige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält schon damals nichts vom grünen Vorschlag.
Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit aller Straßen von unter 100 km/h. Und ich denke, wir müssen auch so viel Kraft haben, noch auf die Eigenverantwortung und Freiwilligkeit der Bürgerinnen und Bürger zu setzen und nicht nur zu gängeln und ständig mit Verboten zu argumentieren, meine Damen und Herren.
Seit der Ölkrise in den 70ern hat es nie wieder ein Verkehrsminister ernsthaft versucht, ein Tempolimit in Deutschland durchzusetzen.
Ja, wie das Auto selbst hat auch das Tempolimit seine Geschichte. Es ist ein politischer Dauerbrenner und es hat bemerkenswerte Slogans hervorgebracht. Politisches Vintage sozusagen. Karl-Heinz Büschmann, Ökonom und Autor der Süddeutschen Zeitung, dort auch Autohistoriker. Guten Abend.
Guten Abend.
Freie Fahrt für freie Bürger, das war ein Slogan aus der Autorenwerkstatt des ADAC 1974, schon damals gegen ein Tempolimit gerichtet. 1974 verzeichnete die Statistik rund 16.000 Verkehrstote im Jahr. Wie wirkte diese Parole damals? Erinnern Sie sich noch?
Also mit dieser Parole, freie Fahrt für freie Bürger, hat sich der ADAC schon 1974 blamiert. Das kam schon damals nicht gut und fiel sehr schnell auf den damals auch schon sehr großen Verband zurück. Aber wir waren unmittelbar nach der Ölkrise und da ein Tempolimit in einen solchen Zusammenhang mit Freiheit zu stellen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der ADAC hat das sehr schnell selbst bedauert und wie sehr dieser komische Slogan dem Verein geschadet hat, merkt man, dass wir heute noch darüber reden, über diese Unsinnsformel. Die Freiheit definiert sich für die Menschen nicht nach Tempolimits auf den Autobahnen. Das sieht man in den USA und anderswo. In vielen Ländern, in den meisten Ländern gibt es Tempolimits. Unfrei fühlen sich die Menschen deswegen nicht.
Aber 2019 ist freie Fahrt für freie Bürger das zentrale Motto der verkehrspolitischen Aussagen der AfD. Ich zitiere aus dem Grundsatzprogramm dieser Partei. Die AfD ist strikt gegen verkehrspolitische Schikanen, mit denen ein Umstieg auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr erzwungen werden soll. Wieso generiert eigentlich ausgerechnet das Auto diese Gefühle?
Naja, zunächst muss man mal sagen, dass die AfD jetzt versucht, sich als Kämpfer der Freiheit zu gerieren, ist schon merkwürdig. Also diese Partei der Intoleranz, die eigentlich bereit wäre, alle möglichen Freiheiten einzuschränken, ist, glaube ich, kein guter Anwalt für die Freiheit. Dass das Auto eine so emotionale Diskussion auslösen kann, ja, das hängt damit zusammen, dass das Auto ein Produkt ist und ein Gegenstand, der schon immer irrational und sehr emotional behandelt wurde. Und diese Irrationalität nimmt im Moment sogar zu, nicht nur, weil wir eine wilde, autobesessene Gesellschaft sind. Die Irrationalität gilt ja auch für die Kritiker. Auch die sind im Moment außer Rand und Band. Die Automobilindustrie hatte wohl noch nie einen so schweren Stand in der Gesellschaft. Und das hat sie sich selbst mit dem Dieselskandal eingebrockt und ähnlichen Dingen. Damit sind alle Schleusen der Kritik geöffnet worden. Und sinnvolle wie falsche Argumente können gleichermaßen verwendet werden.
Vielleicht hat das alles, diese Generierung von Emotionen, auch mit Technikbegeisterung zu tun. Eines der erfolgreichsten Modelle von Opel war der Kadett B. Der ging 1965 in Serie, lange vor der Ölkrise. Sein Kürzel war OK. Und da gab's eine Menge deutsche Männer, die alle technischen Daten über Hubraum, Radabstand und Frontmotor des Kadett selbst im Koma hersagen konnten. Sind das heute Ihrer Einschätzung nach die leidenschaftlichsten Verfechter von freier Fahrt für freie Bürger?
Also, das Auto ist natürlich traditionell eine Männersache gewesen. Das Auto ist eine Maschine, die man einigermaßen leicht verstehen kann. Sie wurde auch lange vornehmlich nur von Männern benutzt, gefahren. Das Auto war eine Männersache, okay. Und von Männern heißt es, sie rasen gerne. Ja, kann sein. Ich bin da nicht total sicher. Es hat sich ja auch inzwischen geändert. Es gibt mittlerweile auch, also es ist mittlerweile begeistern sich auch Frauen für Autos. Es gibt regelrechte Frauenautos. Frauen sind für das Auto ähnlich zu begeistern wie Männer. Vielleicht nicht ganz so viele und vielleicht in einigen Details anders. Aber die reine Männer-Frauen-Aufteilung in der Autowelt existiert nicht mehr. Dass die Diskussion über das Tempolimit sich über die letzten beiden Jahrzehnte beruhigt hat, lag natürlich eher daran, dass kein Politiker an diese Diskussion noch ran wollte. Zudem ist der Segen von Tempolimits in Verkehrs- und Umweltpolitik einigermaßen umstritten. Es ist im Grunde am Ende ein fruchtloser Glaubenskrieg. Die Zahl der Verkehrstoten ist auch ohne Tempolimit zurückgegangen, liegt an Sicherheitsgut und besseren Autos. Und dass die Umwelt durch das Auto zunehmend belastet wird, das liegt nur weiß Gott nicht an fehlenden Tempolimits in Deutschland, sondern an der rasant wachsenden Zahl von Autos in der Welt. Das ist das eigentliche Drama von Automobilität und Weltklima.
Und heute, 2019, wird Opel in Rüsselsheim möglicherweise seine Jahresproduktion halbieren müssen. Mit Überlegungen zum Tempolimit haben solche Entscheidungen doch sicher nichts zu tun, oder?
Auf gar keinen Fall. Was in Rüsselsheim passiert, ist ein Drama, ist eine Tragödie, aber eine Frage von jahrzehntelangem Missmanagement, Besitzerwechsel und ähnlichen Dingen. Opel ist jeden Tag schwächer geworden in Zeiten, in denen andere Hersteller in Deutschland immer erfolgreicher wurden, also mitten im Autoboom. Die Marke war eines Tages einfach nicht mehr populär genug und das hat mit Tempolimit nichts zu tun.
Und heute geht es um die Innovationsfähigkeit der wichtigsten Automobilbranche und wie sie zum Klimaschutz beitragen kann. Wäre denn ein generelles Tempolimit eine Modernisierungsbremse für Autobauer, ein Denkverbot im Prozess der Innovation?
Nein, das kann man sich das gar nicht vorstellbar. Bei der Zukunftsfähigkeit der Autoindustrie geht es um was ganz anderes. Um ganz neue Antriebe, ganz neue Formen der Mobilität, vor allem in den Städten, da helfen keine Tempolimits, da bremsen aber auch keine Tempolimits. Was wir im Moment erleben, ist doch eine wilde gesellschaftliche Debatte, die sich dem Auto entgegenstellt. Und diese Debatte, die das Auto in Frage stellt, wie noch nie zuvor, die ist eigentlich ein entscheidender Motor für die Innovation geworden. Denn jetzt merken die Chefs in den Vorstandsetagen, dass in Politik und Gesellschaft die Toleranz gegenüber den Bedürfnissen dieser so mächtigen Industrie stetig fällt. Das hat natürlich auch mit diesem unseligen Betrug bei VW und über den Bewegen des Dieselmotors beigetragen. Aber die Manager spüren eben jetzt, dass die gesellschaftliche Stimmung radikal gegen das Auto läuft. Wahrscheinlich wird das noch lange anhalten. Und irgendwann werden die Politiker merken, dass sie lange mit Managern eine gemeinsame Sache gemacht haben, von denen sie betrogen worden sind. Jetzt geht es um die Frage, wer baut das Auto von morgen? Wer liefert die Mobilität der Zukunft? Und beides wird es geben. Wir werden uns in Zukunft bewegen, von A nach B bewegen, ob VW oder Daimler oder sonst wer uns das Auto liefert. Die große Frage ist nur, sind die deutschen Hersteller daran führend beteiligt? Und ich habe da einige Zweifel. Möglicherweise sind die Profiteure dieser Entwicklung dann die Unternehmen oder Unternehmen, die es heute noch gar nicht gibt, oder Unternehmen aus China oder den USA. Das wird ein super spannendes Rennen. Und dass sich nicht daran entscheidet, wie gut die Autokonzerne die Technik der Vergangenheit mit Hilfe von Politikern und Regierungen verteidigen, sondern es hängt davon ab, wie es ihnen gelingt, mit neuen Ideen technologischen Vorsprung zu schaffen. Da wird eine ganze Branche auf den Kopf gestellt und vielleicht sind eines Tages große, scheinbar unangreifbare Konzerne die künftigen Verkehrsopfer, die durch neue Firmen einfach ersetzt werden. Und da müssen Manager und Politiker noch gehörig umdenken.
Karl-Heinz Büschemann, besten Dank für Ihre Überlegungen. Und jetzt mal kurz eine Verstandsaufnahme. Vorhin hörten wir ins 18. Jahrhundert rein. Die hier ist ganz 20. Erich Fried.
Der Befassungsschutz verschützt die Versitzenden vor denen, die den Verhörden als bestockte Beschwörer verkannt sind, weil sie eine Beänderung der Lebensbedingungen wollen durch Bewandlung der Produktionsbehältnisse. Ein wohlverstallter Beamtenapparat leistet Bezicht auf eigenes kritisches Denken, Die Herrschenden aber halten Verratungen ab, wie sie die Verherrschten davon abhalten können, sich verdrückt und um ihr Leben vertrogen zu fühlen. Ein Heer von Bedummern will sie zur Selbstverherrschung erziehen und verarbeitet zu diesem Zweck die Normalbebraucher mit Verschwichtigungen und mit Betröstungen. Aber seht die Behafteten und ihre verwaffneten Verwacher und was die Gerichte bezapfen, vor die man sie stellt. Seht euch diese Verweisbefahren an, die Haftverfehle und Bestöße gegen das Grundrecht, die Bedrehungen und ausweichenden Verscheide, dann die Hauptbehandlungen und die begnügten Verrichterstatter und zuletzt die Beurteilten und die vergnadigten Kronzeugen. Wie viel Bestellung, wie viel heimliches Einbenehmen, wie viel Bekommenheit angeblich belässlicher Menschen, die verstochen sind von ihren betauschbaren Rollen, von Verförderungsbesprechungen oder auch nur von der Verrufung auf ihre Treue als Diener des Staates. Seht die Bemarktung der menschlichen Arbeitskraft, die Bezahnung der Staatsorgane in immer neuen Verreichen. Seht die Verleidigung der Würde des Menschen. Und fragt euch dann, ob ihr das verjahen wollt oder beneint.
Klingt irgendwie wie Software von Diesel, die man Grenzwerten anpassen will. Schon im März will die Große Koalition ein Gesetz vorlegen, das die Reduktion von Treibhausgasen verbindlich festschreibt. Es ist eine der größten Herausforderungen, die sie in den kommenden Wochen zu bewältigen hat. Union und SPD möchten nämlich durch ein Gesetz sicherstellen, dass die Klimaschutzziele umgesetzt werden. Ein Paradigmenwechsel in der Klimaschutzpolitik und ein ehrgeiziger dazu. Deshalb das Schockpapier, das Andreas Scheuer so geißelt. Die Vorschläge der eigenen Berater, die könnten ja zu seinem politischen Tod führen. Und deshalb hält er sie gegen jeden Menschenverstand gerichtet. Andererseits wächst selbiger nicht erst an seiner Aufgabe. Bemerkungen über den Verstand. Da ist unser Autor Reinhard Dachselt genau der Richtige.
Das Motto des Menschen war jahrhundertelang, vorne rein knien und hinten hilft der liebe Gott. Man pflanzte sich, wenn man in dem Alter noch lebte, fort und fiel dann voller Gottvertrauen einer Typhusepidemie oder zufällig vorbeikommenden Landsknechten zum Opfer, bis Immanuel Kant diesen verrückten Vorschlag machte.
Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.
Meines was zu bedienen, antwortete der Mensch und ging in sich und fand dort ein fast unbenutztes Organ, mit dem man Dinge schnallen, Sachen kapieren, Zusammenhänge raffen und sogar den einen oder anderen Begriff bilden konnte. Der Mensch war begeistert und wollte gleich damit loslegen. Augenblick, rief Kant dazwischen, es gibt da noch eine Bedienungsanleitung. Ihr sollt nämlich
selbst denken, an der Stelle jedes anderen denken, jederzeit mit sich selbst einstimmig denken.
Hä? Machten die Menschen? Nicht nachplappern, was irgendwer sagt, nicht nur denken, was euch nützt und nicht heute das und morgen das Gegenteil denken, erklärte Kant, aber da hörte schon niemand mehr zu. Die Menschen urteilten und dachten hemmungslos, was das Zeug hielt und nannten ihr neues Organ zärtlich gesunden Menschenverstand. Den eigenen jedenfalls, den von anderen nannten sie Eierkopf, Spatzenhirn oder einfach Quatsch. Der eindeutig Mitschuldige René Descartes sah schnell ein, was Kant und er da angerichtet hatten.
Der gesunde Verstand ist das, was in der Welt am besten verteilt ist. Denn jeder meint damit, so gut ausgestattet zu sein, dass selbst Leute, die sonst schwer zufriedenzustellen sind, glauben, genau so viel Verstand zu haben, wie sie sich wünschen.
Und das ist, wie wir heute wissen, einfach zu wenig. Die meisten Menschen haben deutlich mehr Glück als Verstand. Zum Beispiel, wenn der Verstand ausrechnet, ach, vor der Ausfahrt kann ich gerade noch überholen, ich muss nur auf 220 beschleunigen und es sie dann glücklicherweise nicht gegen die Leitplanke bröselt. Aber sowas nehmen die Menschen ihrem Verstand nicht übel. Dafür sind sie einfach zu begeistert von ihm, jedenfalls die Erwachsenen. Wenn ein Kind begründen will, warum es ein Eis haben muss, reicht ihm ein schlichtes »will aber«. Wenn der Erwachsene was unbedingt will, also kostenlosen Nahverkehr, Steuersenkungen oder Dieselfahrverbote, dann hält er das immer für eine völlig logische Forderung des Verstandes. Belegt von 10 Studien, die alle im Internet leicht zu finden sind, wenn man nicht völlig vernagelt ist. Oder zufällig die 10 findet, die das Gegenteil belegen. Alle natürlich eine Beleidigung des Verstandes. Ja, er ist leicht beleidigt, der Verstand und seine Inhaber. Denn wenn er was wirklich rafft, dann dieses. Die Emotionen, die Vorurteile und die Wünsche nehmen ihm im Ernstfall im Nullkommanix die Begriffsbutter vom Erkenntnisbrot. Deswegen legt er großen Wert darauf, überall im Spiel zu sein, auch wo das offensichtlich gar nicht der Fall ist. anstatt ein gutes Buch zu lesen, von Arthur Schopenhauer zum Beispiel, der die große Stärke des Verstandes so beschreibt.
Wenn der Verstand in Tätigkeit gerät und seine einzige und alleinige Form, das Gesetz der Kausalität, in Anwendung bringt, geht eine mächtige Verwandlung vor, indem aus der subjektiven Empfindung die objektive Anschauung wird.
Kausalität. Das kann er, der Verstand. Also im Ministerium, wir brauchen kein Tempolimit, weil uns sonst Porsche und Mercedes aufs Dach steigen, sagt der Verstand. Oder bei der Umwelthilfe, wir müssen dringend über das Tempolimit reden, weil uns das mit den Dieselfahrverboten irgendwie auf die Füße fällt, ergänzt der Verstand. Gründe finden, damit die Menschen sich gut fühlen, wenn sie sich für etwas einsetzen, wofür auch immer. Denn der Verstand ist nicht das Gewissen. Er funktioniert immer dann am besten, wenn er völlig amoralisch ist.
Und die Begriffsbutter vom Erkenntnisbrot, die kratzen wir jetzt mal aus dem Text des Kollegen Rainer Dachselt raus und streichen sie woanders drauf. Ich fragte vor der Sendung Volker Moosbrugger, Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, gerade dort frisch gewählt, und außerdem Generaldirektor des Forschungsinstituts Senckenberg, nebst gleichnamigen Museum, wie viel Biodiversität braucht denn eigentlich die Entwicklung des menschlichen Verstandes? Welche Rolle spielte die Ernährung, damit sich unsere Spezies Homo sapiens nennen darf?
Wir leben natürlich als Menschen nicht allein auf dieser Welt, sondern sind Bestandteil einer Natur. Das heißt, wir waren ursprünglich natürlich einfach auch mal Tiere. Und dieses Sapiens, also dieses Wissende, das ist erst relativ spät in der Entwicklung oder in der Menschheitsgeschichte entstanden. Wir gehen so davon aus, dass Kultur, das, was ja durch unseren Geist gemacht wird, dass das so vor etwa 2,5 bis 3 Millionen Jahren entstanden ist. Und dann hat sich die Kultur nach und nach weiterentwickelt, eben als Folge unserer weiteren Entwicklung des Gehirns. Und da spielt Ernährung natürlich auch eine wichtige Rolle. Also weil eben das Gehirn nur bestimmte Nahrung wirklich ordentlich verwenden kann, Proteinversorgung spielt da eine wichtige Rolle, aber es spielt natürlich auch die gesamte Umwelt eine Rolle. Man muss sich vorstellen, zu Beginn der Menschheitsentwicklung hat die natürliche Selektion schon noch stark eingewirkt auf uns. Das heißt, diejenigen haben überlebt, die kulturell einfach, wenn man so will, besser aufgestellt waren, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Also in den frühen Stadien hat die natürliche Selektion ganz entscheidend eben gesteuert, wie sich unser Gehirn entwickelt.
Klimawandel, über den reden wir auch, wenn wir über Menschenverstand reden, ist ja eine planetarische Herausforderung. Und der stellt uns vor einen Systemwechsel. War unser Verstand jemals zuvor so herausgefordert?
Ja, da kann man schon sagen, das ist eine neue Herausforderung für unser Denken, für unseren Verstand. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir im Moment ja gar nicht so richtig in der Lage, damit zurechtzukommen. Denn unser Verstand hat sich eben entwickelt in einer Zeit, oder unser Gehirn, muss man zunächst einmal sagen, unser Gehirn hat sich entwickelt in einer Zeit, als wir eben noch nicht eine entscheidend gestaltende Kraft auf dieser Erde waren. Wir haben eben gelebt wie andere Tiere auch und sind der Natur ernährt, die Natur zu unserem Nutzen ausgebeutet. Aber dass es eben wirklich planetare Konsequenzen hat, das ist ein Effekt, der eben erst in den, ja, in den letzten zwei Jahrhunderten wirklich so deutlich geworden ist. Und wir denken eben typischerweise immer nur voraus, ein, zwei, maximal drei Generationen. Was in 300 Jahren passiert, das ist nichts, was uns heute so stark bewegt. Das heißt, allein die Strategie, wie planen wir unsere Zukunft, ist typischerweise auf relativ kurze Zeiten ausgelegt. Auch das Denken in Gruppen ist ausgelegt bei uns eher auf kleinere Gruppen von 100, maximal 200 Personen und nicht auf eine globale Gemeinschaft, ein globales Dorf, wie wir es heute sind, mit 7,6 Milliarden Menschen. Also da sind es schon neue Herausforderungen für unser Gehirn, wenn Sie so wollen. Aber man muss natürlich auch sehen, unser Gehirn ist ja nicht nur Biologie, da ist ja auch sehr viel Kultur dabei. Wir können ja unendlich viel lernen. Wenn Sie dran denken, was wir in den letzten 300 Jahren an neuen Entwicklungen eingeleitet haben, die haben nichts mit Biologie zu tun, sondern das rein kulturelle Fortschritte, die wir entwickelt haben. Und da kann man schon hoffen, dass wir auch im Laufe der Zeit hier dazulernen, wirklich mit den globalen Herausforderungen umzugehen.
Wir haben vorhin in dieser Ausgabe des Tags einen Aphoristiker aus dem Zeitalter der Aufklärung zitiert, Georg Christoph Lichtenberg, 18. Mhm. Jahrhundert. Wie viel Aufklärung brauchen wir im 21. Jahrhundert? Welche Werkzeuge des Denkens müssen wir nutzen?
Also in der Tat brauchen wir heute eine neue Aufklärung. Warum? Weil wir heute von unendlich vielen großen Entwicklungen überrollt werden, die wir gar nicht mehr verstehen. Aufklärung heißt ja, ich versuche zu verstehen, was in dieser Welt passiert, und ich bilde mir daraufhin, nachdem ich grob verstanden habe, wie die Welt funktioniert, bilde ich mir mein eigenes Urteil und entscheide, wie ich mich oder die Gesellschaft entwickeln will. Und heute ist die Entwicklung in der Technik, in der Wissenschaft, aber eben auch durch die Globalisierung in der Wirtschaft, in der Finanzwelt so rasant, dass wir eben an vielen Stellen die Welt, so wie sie funktioniert, heute gar nicht mehr verstehen und dann auch eine Demokratie nicht wirklich gut funktionieren kann. Sie sollen ja eigentlich auf einem fundierten Wissen Entscheidungen treffen können, abwägen können, welche Wege man gehen will. Und das ist heute kaum mehr möglich. Ich denke, das Überhandnehmen des Populismus ist durchaus auch ein Zeichen dafür, dass man sich an vielen Stellen dieser komplexen Welt, dieser komplexen Situation verweigert und eben gerne Zuflucht nimmt zu einfachen Wahrheiten, zu Biertischwahrheiten. Aufklärung in diesem Sinne heißt also, wir müssen stärker darauf hinwirken, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder verstehen, was in dieser Welt vor sich geht. Und zwar eben nicht nur in der Kultur, sondern eben auch in der Wissenschaft und in der Technik. Also ich denke, das Thema Bildung muss mehr und mehr auch diese ganzen technischen, wissenschaftlichen Themen in das Portfolio aufnehmen.
Erläuterungen von Volker Moosbrugger vom Senckenberg-Museum in Frankfurt. Und er hier, der darf auch nicht fehlen.
Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt, bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr. Sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort. Sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben 2 Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Erich Kästner, asphaltiert und aufgestockt, so ist sie die Welt, und weil sie so ist, drängt die Zeit für die Arbeitsgruppe der Regierung, die Ende März nämlich ein Gesetz verabschieden will, das die deutschen Klimaschutzziele verbindlich macht, damit die Umsetzung nicht mehr an Konfliktscheu und Trägheit in Berliner Ministerien scheitert, so wie in den vergangenen Jahren. Aber Verkehrsminister Andreas Scheuer hat erstmal schmollend ein Treffen der Fachleute aus der Arbeitsgruppe abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Und wie waltet der Menschenverstand in Hessen? Wie denkt der Autofahrer hier über ein generelles Tempolimit? Jutta Nieswand hat nachgefragt.
Viele Autofahrer in Hessen halten nichts davon, dass ein generelles Tempolimit 130 eingeführt wird.
Zu niedrig. Boah, also deutsche Autobahnen sind ja eigentlich ganz gut ausgebaut. Kann man ja auch mal ein bisschen runterhacken.
130 ist zu langsam. Das heißt, man kann ruhig auf 150, 160 gehen.
Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nutzen für die Umwelt hat und ich das genieße, in Deutschland über die Autobahn zu fahren.
Ich genieße es manchmal auch etwas schneller zu fahren und dass man auch die Freiheit auf der Straße hat. Aber im Prinzip, man kann ja kaum an Straßen schneller fahren als 130. Das sind ganz kurze Strecken nur. Also ich würde es befürworten.
Tatsächlich gibt es in Hessen gar nicht mehr so viele Strecken, auf denen Autofahrer noch ohne Tempolimit fahren können. So Thorsten Bertram vom Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement. Freie Fahrt ohne Tempolimits gibt es noch auf sogenannten Fernverkehrsautobahnen, die Ballungszentren verbinden.
Die A3
zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet oder auch die A7 zwischen Hannover und Würzburg. In diesen Fernverkehrsabschnitten, da gibt es immer wieder längere Stücke, die kein Tempolimit haben. Die unterliegen auch Randbedingungen, also zum Beispiel, dass dort eben die Trassierung breit ausgebaut ist, nur wenige Berg- und Talstrecken drin sind, die Autobahnen übersichtlich sind und keine erhöhte Unfallgefahr besteht.
Denn Tempolimits werden überall dort eingerichtet, so Thorsten Bertram, wo die Gefahrenlage für Verkehrsteilnehmer das übliche und zu erwartende Maß überschreitet. Also an fast allen Knotenpunkten von Autobahnen. Und auch bei hohem Verkehrsaufkommen durch Verkehrsbeeinflussungsanlagen, die Digital-Tempolimits vorgeben, um den Verkehr flüssig zu halten. Auch die Griffigkeit der Fahrbahn spielt eine Rolle für Tempolimits. Sie wird alle 4 Jahre überprüft. Ist diese Griffigkeit nämlich nicht mehr gegeben für eine hohe Fahrgeschwindigkeit, müssen auch hier Tempolimits eingeführt werden, um bei Nässe Unfälle zu vermeiden. Wie würde sich dann ein generelles Tempolimit auswirken?
Die Verkehrssicherheit würde jetzt nicht prinzipiell gesteigert werden. Sie würden, wenn Unfälle passieren und die passieren, die würden wahrscheinlich nicht in der Schwere so eklatant sein. Aber wir haben sehr viele Unfälle zwischen Pkw und Schwerverkehr zum Beispiel, die würden Sie nicht vermeiden. Wir haben sehr viele Unfälle auffahren auf Stauende, würden Sie nicht vermeiden mit Tempolimit.
Seitens der Automobilindustrie ist die Skepsis, wie zu erwarten, ebenfalls groß, was denn ein generelles Tempolimit 130 bringen sollte. Der Verband der Automobilindustrie spricht von reiner Symbolpolitik ohne einen signifikanten Effekt für die Verkehrssicherheit oder den Klimaschutz. Allerdings verdienen die Autobauer an den schnellen Fahrzeugen auch viel Geld. Die beiden Automobilclubs ADAC und VDA zweifeln ebenso am Sinn von Tempo 130, wie die Gewerkschaft IG Metall die Wirkung eines Tempolimits in Frage stellt. Jörg Hoffmann, erster Vorsitzender der IG Metall, meint:
Dieses Instrument bringt verdammt wenig an CO2-Einsparung. Das ist hinterlegt. Aber ich denke, das ist eine der Maßnahmen, wo man gesellschaftlich debattieren kann und muss, weil im europäischen Umfeld das auch zwischenzeitlich fast Standard ist.
Diskutiert wird jetzt also auch mal wieder in Deutschland.
Und wohin gehen wir von hier aus? Was steht jetzt eigentlich auf dem Spiel? Thomas Jäger, Politikwissenschaftler an der Uni Köln, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
2 Jahre bevor der ADAC reimte freie Fahrt für freie Bürger, hatte der Club of Rome 1972 das Buch Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Das setzte damals eine Marke. Aber damals waren die Warnungen auch sehr abstrakt und fern. Konnte man die sich vom Hals halten?
Ja, das war ja so ein ganz dicker Schinken damals, wenn ich das auch recht erinnere, bei 2001 verlegt, sozusagen ein Kultbuch, das hier entstanden ist. Und es gab 2 konkrete Formen, wie man das wahrgenommen hat. Das eine war das Waldsterben und das andere der saure Regen. Und gleichzeitig hat sich das sozusagen politisch manifestiert, weil es eine ganze Reihe sozialer Bewegungen gab, die sich auf diesem ökologischen Gebiet getummelt haben und dann die Grünen hervorgebracht haben. Aber die Grünen waren eben nur zum Teil eine Ökopartei. Viele ihrer Spitzenleute waren da eigentlich gar nicht so besonders dran interessiert. Und saurer Regen und Waldsterben waren dann irgendwann auch beherrscht und konnten umgedreht werden. Und auf die Art und Weise ist doch so ein wenig die Stimmung entstanden, dass es zwar diese Herausforderungen gibt, aber so richtig drängend, konkret sind sie nicht. Und das hat sich jetzt geändert.
Der Klimawandel ist jetzt sichtbar, erfahrbar, spürbar. Und der ist auch kein Wohlfühlthema mehr für Leute, die lange rumgelaufen sind mit der Attitüde, also wir sind ja die Avantgarde der Wissenden. Jetzt geht es um konkrete Verteilungskämpfe. Werden die in der Autoindustrie heftiger als in der Kohle?
Also das wird für den Industriestandort Deutschland eine ganz heiße Frage, wie das jetzt weitergeht. Denn dass wir diese Ausnahmesituation haben, immer noch über Tempolimite sprechen, was in vielen europäischen Staaten ja gang und gäbe ist, liegt an der Autoindustrie, liegt daran, dass sie einen Einfluss auf die Regierung hat, dass auch die Gewerkschaften daran eben interessiert sind, dass hier die Arbeitsplätze entstehen. Und ist diese Industrie ja nicht den Sprung zur E-Mobilität gegangen. Also das steht jetzt sozusagen an. Und gleichzeitig auf der anderen Seite merkt man, auch wenn man immer sagt, Klima ist was anderes als Wetter, sind doch viele Menschen, die irgendwie am Wetter spüren, da tut sich was. Und so können wir beobachten, dass in den letzten Jahren der Klimawandel eben bei fast 80% der Bundesbürger doch einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. Man hält das für eine der ganz drängenden Herausforderungen. Und je näher man dem Jahr 2019 kommt, desto höher ist auch die Zahl derer, die sagt, da will ich persönlich was machen. Und nicht nur bei der Ernährung, das ist ein Thema, was angesprochen wird, sondern auch bei der Mobilität. Jetzt weiß man nicht, wenn jemand antwortet, ich lasse das Auto mal häufiger stehen, ich gehe mal häufiger aufs Fahrrad, über ob das wirklich geschieht. Aber für die Automobilindustrie ist es eine enorme Herausforderung, wenn inzwischen die Hälfte der Bundesbürger sagen, Klimawandel, Mobilität, das gehört für mich zusammen, da muss was geschehen. Und man hat ja den Eindruck, das soll jetzt irgendwie kommen, aber es ist noch nicht da.
Es ist noch nicht da und es soll auch nicht Zorn und Verärgerung hervorbringen, so sagt es Andreas Scheuer, sondern Begeisterung. Nun ist Downsizing, also von etwas Abstand nehmen, nicht immer mit Begeisterung verknüpft. Da hat Andreas Scheuer recht. Sind nicht Emotionen gerade für diese große Koalition und um ihre Stimmen kämpfenden noch Volksparteien wie Pest und Cholera?
Ja, das ist für die beiden Parteien, die momentan die Regierung bilden, ein schwieriges Thema, denn sie sagen zu Recht, sie kommen beide unter Druck, haben ihren Volksparteicharakter eigentlich verloren. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass doch seit mehreren Monaten darüber spekuliert wird, ob die Grünen nicht die neue Volkspartei sind, ob sie nicht die SPD ablösen. Das hat genau mit diesem Thema zu tun. Und damit zu tun, dass viele Menschen eben die Erfahrung machen, irgendetwas ändert sich hier. Da werden auf einmal kleine Bäche zu reißenden Flüssen, der Rhein trocknet aus, man spricht von Dürre und das macht alles möglicherweise gar nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber in der Verarbeitung von vielen Menschen wird das eben zusammen gesehen. Und da sucht man nach politischen Kräften, die das ausdrücken können, die hier kompetent sind. Und das haben die Grünen eben einen Markenkern. Und die Parteien, die momentan die Regierung stellen, werden da nicht als so kompetent eingeschätzt.
Also haben auch die Grünen verstanden, man muss die Leute mitnehmen und ihnen nicht von oben herab diktieren, das muss jetzt so sein. Oder, wie Andreas Scheuer, Tempolimit ist gegen jeden Menschenverstand. Beides ist ja vormoderne Kommunikation. Kann die missgelaunte Große Koalition, sie regiert, sie muss jetzt Gesetze durchbringen, kann die überhaupt moderne Kommunikation, offene Kommunikation? Sehen Sie da was Ihnen Hoffnung macht?
Also was jetzt speziell die Klimapolitik angeht, ist das ja ein Thema, was auch in der Koalition so prominent behandelt wird, weil man sich anderen Fragen gar nicht zuwenden will. Es ist ja eine Sicherheitsgefahr von vielen. Und auch bei vielen anderen sieht die Regierung momentan nicht allzu gut aus. Aber der Klimawandel gibt der Bundesregierung sozusagen die Chance, ein Sprungbrett, sich abzusetzen von all denjenigen, die man für rückwärtsgewandt hält, wie den amerikanischen Präsidenten, sich als jemand darzustellen, der den Weg in die Zukunft weist. Also insofern, das steckt schon in der politischen Kommunikation drin. Nur ist dann die Frage, wie bricht man das runter auf Entscheidungen? Und da ist es doch so, dass die beiden Regierungsparteien eben von Interessen auch getragen werden, die mit Tempolimit erstmal nichts am Hut haben, sondern die sagen, nein, unser Geschäftsmodell, das beruht eben darauf, dass die Autobahnen doch zumindest die Möglichkeit eröffnen, hin und wieder mal schneller zu fahren.
Frage zum Schluss, bitte um kurze Antwort. Kann Tempolimit das Thema Migration verdrängen in den jetzt anstehenden Wahlen, Europawahl und im Herbst 3 Landtagswahlen?
Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Hierzu wird es einfach zu wenig Kräfte geben, die das am Ende wirklich durchdrücken wollen. Und deswegen denke ich, dass das Thema Migration und Integration am Ende höher bewertet wird.
Professor Thomas Jäger, Uni Köln, ganz großen Dank. Und jetzt zum Schluss noch ein kurzer Blick in die große, weite Welt Auch Somalia hat kein Tempolimit. Sind wir da in guter Gesellschaft? Unsere Korrespondentin Linda Staude, die sieht es so.
Theoretisch kann man in Somalia so schnell Auto fahren, wie man will. Praktisch ist ein Tempolimit so ziemlich das Letzte, über das man sich in dem konfliktzerrissenen Land am Horn von Afrika Gedanken machen muss. Ich war bisher erst ein einziges Mal dort in der südlichen Hafenstadt Kismayo mit bewaffneter Polizeieskorte zum Schutz gegen Angriffe und Entführungsversuche der Terrormiliz Al-Shabaab, die dort noch weite Teile der Region kontrolliert. Kein Mensch käme auf den Gedanken, eine Spritztour zu unternehmen, egal mit welcher Geschwindigkeit. Und im Konvoi ist Rasen schlicht kein Thema. Auf den meisten Straßen auch nicht. Wer auf den ungeteerten Pisten auch nur 50 fährt, riskiert eher einen explodierenden Reifen oder einen Achsenbruch als einen Unfall. Schon allein, weil potenzielle Unfallgegner rar sind. Gerade auf dem Land kämpfen die Menschen um die nackte Existenz. Ein Auto ist unerreichbarer Luxus. Und selbst im vollen Galopp sind die traditionellen Eselskarren für gewöhnlich keine große Gefahr für unschuldige Passanten. Die Regierung in Mogadischu hat Schwierigkeiten genug, die bestehenden Gesetze im ganzen Land umzusetzen. Ein Tempolimit dürfte ganz weit unten auf ihrer Prioritätenliste stehen, wenn überhaupt.
Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.